Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Paulina Fröhlich. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Progressiven Zentrums. Das ist eine Denkfabrik in Berlin. Und sie verantwortet da den Geschäftsbereich Resiliente Demokratie. Und diese Denkfabrik bringt Studien raus, macht Forschung, macht Veranstaltungen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu Gast sind, Frau Fröhlich. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Münkel, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und wir haben heute eine besondere Sendung. Wir öffnen ja regelmäßig unser Studio im digitalen Raum. Das heißt, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können heute zu Zuschauerinnen und Zuschauern werden. Sie können sich reinklicken in unseren Kamera-Livestream und uns hier quasi aus der Pole-Position im Studio zugucken und auch erfahren, was wir eigentlich so tun, während die Musik läuft. Schlafen ist es nicht, kann ich schon mal verraten. Aber manchmal auch ein bisschen rumblödeln. Also schalten Sie sich gerne rein, wenn Sie da Lust drauf haben. Sie finden den Teilnahmelink unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Das ist ein Microsoft Teams Teilnahmelink. deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Und ich begrüße natürlich alle ganz herzlich, die schon zugeschaltet sind und Sie, die Sie bislang zuhören und vielleicht zum Zuschauer, zur Zuschauerin werden möchten. Und es ist, ich habe es gerade wieder gemerkt, als Sie reingekommen sind, Frau Fröhlich, und irgendwie gelächzt haben nach kühler Luft, weil es draußen so heiß ist. Es ist in den vergangenen Tagen noch wärmer gewesen, als es heute ist. Sind wieder Hitzerekorde gebrochen worden. Und Frau Fröhlich, Sie haben mir vor der Sendung verraten, dass Sie an so heißen Tagen so viel Zeit wie möglich im Schwimmbad verbringen. Ich kenne Menschen, die sagen, mich bringen nur 10 Pferde oder eigentlich nicht mal 10 Pferde in so ein Becken aus Hygienegründen. Die Umkleiden sind eklig. Da sind so viele Menschen, die mit denen ich mich da irgendwie im Wasser dränge. Was überwiegt denn da bei Ihnen? Warum mögen Sie das Schwimmbad?
Ja, das ist tatsächlich eine Charakterfrage. Mag man es oder mag man es nicht? Leider ist mein Mann einer, der es nicht mag. Das heißt, wir sind da eigentlich nie zusammen. Ich mag es sehr gerne aus unterschiedlichen Gründen. Erstmal schwimme ich sehr, sehr gerne. Und da mir in Ermangelung eines Privatbads keine andere Möglichkeit zur Verfügung steht, gehe ich eben ins Hallen- oder Freibad. Und ich gehe da auch gern hin. Ich halte die für gut gemacht und toll aufbereitet. Ich habe keine Hygienesorgen. Natürlich bringt man seine Flipflops mit und rennt nicht barfuß immer überall rum. Das ist ja klar. Außerdem gefällt mir noch so etwas Gesellschaftliches daran vielleicht. Hier tummeln sich alle, hier begegnet man jedem und hat halt auch einen netten Smalltalk, in dem man irgendwie sein Shampoo teilt oder die Münze rausstochert aus dem Spind. Ich habe schon so viele nette, lustige Begegnungen mit Menschen im Freibad oder im Hallenbad gehabt, denen ich sonst nie begegnet wäre. Und ja, in diesen Tagen ist es auch einfach die perfekte Abkühlung.
Ich oute mich auch mal, ich gehe auch sehr gern ins Schwimmbad, aber ich bin immer hin und her gerissen, weil ich dann tatsächlich auch ein paar Bahnen ziehen will und das tatsächlich gerade an so heißen Tagen wirklich in so einen Kleinkrieg ausartet auf der Schwimmbahn, weil man sich irgendwie aneinander vorbeiquetscht, weil man irgendwie erstmal klären muss, bin ich gerade auf der Schnellschwimmerbahn, bin ich auf der Langsamschwimmerbahn, wer blockiert mich, wen blockiere ich vielleicht? Also ich muss sagen, es ist auch immer ein bisschen stressig.
Wenn ich mich outen darf, ich bin da so eine Ordnungsverliebte, die so ganz toll findet, wenn es so Regeln gibt, wie zum Beispiel, wir schwimmen hier im Kreis und das ist die Bahn, wo ich nach vorne schwimme und das ist die Bahn, wo ich nach hinten schwimme. Und ich werde dann auch so leicht nervös, wenn das Leute brechen und nicht machen. Und dann zuckt mein Finger. Ich würde sie gern antippen und freundlich darauf hinweisen. Ich mache es am Ende nicht, weil ich dann denke, komm, so bist du noch nicht drauf.
Und ich habe hier auch mal im Chat gefragt, wie Sie, die Sie zuhören, denn so stehen zum Thema Schwimmbad. Und eine Person, die zuhört, hat geschrieben, ich muss gar nicht ins Schwimmbad, ich kann in einen See hüpfen. Das ist natürlich auch sehr genial, klingt ja fast so, als wenn Sie da irgendwie fast von Ihrem Garten irgendwie reinhüpfen können. Und ein anderer Hörer sagt, ich war schon lange nicht mehr schwimmen. Also nicht so die krassen Schwimmbadfeierer hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen eleganten Kopfsprung in unsere Themen des Tages. Und ich lade Sie ein, mitzuspringen, mitzuschwimmen auch, wenn Sie wollen. Mal gucken, ich hoffe, wir gehen nicht unter. Und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Paulina Fröhlich ist heute bei mir zu Gast. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Progressiven Zentrums. Und wir sortieren heute das, was wichtig ist. Und wir sind nicht allein in der Sendung. Heute ist nämlich wieder Tag des offenen Studios. Das heißt, dass Sie uns im Video-Livestream zuschauen können und dass Sie sich im Chat live an der Diskussion beteiligen können. Sie können sich gerne auch reinklicken, wenn Sie das mögen und wenn Sie einen, sag ich mal, Laptop oder iPad oder so ähnlich fähiges Gerät in der Nähe haben, unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio finden Sie den Teilnahmelink zu einer Teams-Sitzung. Vor 3 Jahren haben die westlichen Staaten nach der Machtübernahme durch die Taliban Afghanistan Hals über Kopf verlassen. Und dieses Hals über Kopf, das heißt wirklich, in spontan organisierten Evakuierungsflügen wurden zum Beispiel Deutsche so schnell wie möglich ausgeflogen mit Flugzeugen. Und Sie erinnern sich bestimmt an diese Bilder, an die sich zum Teil verzweifelte Menschen festgeklammert haben während des Starts. Viele Ortskräfte, also afghanische Ortskräfte vor Ort, die dann zum Beispiel die Bundeswehr unterstützt hatten, die mussten dort bleiben in Afghanistan und der Dinge harren, muss man glaube ich so sagen. Und das Chaos geht weiter, denn Deutschland hat eigentlich versprochen, mit dem sogenannten Bundesaufnahmeprogramm zum Beispiel JournalistInnen, Frauenrechtlerinnen nach Deutschland in Sicherheit zu bringen. Und dieses Bundesaufnahmeprogramm, das steht jetzt auf dem Spiel. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagt, die Anträge, die jetzt schon gestellt sind, die werden noch bearbeitet. Aber wie das in Zukunft sein wird, wie das finanziert wird, dieses Programm, das werden wir sehen, so sind ihre Worte. Das heißt, Stand jetzt gibt es kein Geld für dieses Programm im nächsten Jahr. Stichwort Bundeshaushalt sparen, finanzielle Knappheit. Paulina Fröhlich, es gibt doch eigentlich dieses Sprichwort, versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen.
Ja, das gibt es. Ich meine, Afghanistan, das Land und die Geschichte der letzten mindestens mal 20 Jahre ist derart komplex und schwierig, dass es für einen Menschen wie mich, der sich nicht damit dezidiert und intensiv beschäftigt, derart schwierig ist, nachzuvollziehen und einschätzen zu können. Was ich aber dennoch weiß, ist, dass wir eine Mitverantwortung tragen für die schwierige Lage dieses Landes und ihrer Bevölkerung. Und was resultiert aus einer Verantwortung? Ganz konkret ein Bundesprogramm, das Unterstützung verspricht für eben eine geteilte Mitverantwortung. Und in diesem Bundesprogramm, ich habe mir das vorher mal angeschaut, wurde gesagt, auf die Frage hin, wie lange soll es laufen, geplant sei es bis zum Ende der Legislaturperiode, die bekanntermaßen im September 25 enden soll. Als Einschränkung kam noch der Satz, sofern die Integrationsfähigkeit, glaube ich, gegeben ist. So ähnlich lautete der Satz. Also eine Hintertür war gegeben. Die Hintertür lautete aber nicht Haushalt? Oder ähnliches. Deswegen, ich würde hier gerne mehr auf die Begründung gucken, die Begründung mehr verstehen. Und ich denke, die Begründung muss sich auch an die aktuelle Situation anpassen. Also wir sind nun nicht mehr an dem Zeitpunkt von vor 3 Jahren. Die Bedürfnisse und der Zustand der Menschen, die gekommen sind und die vielleicht noch kommen wollen und müssen, hat sich bestimmt geändert. Und ich glaube, daran müsste sich eigentlich eine Förderung und ein Programm anpassen.
Wir hatten heute Morgen Tilman Schmalzried bei uns im Programm. Der ist Afghanistan-Experte bei Amnesty International und der hat nochmal Folgendes dazu gesagt.
Diese Aufnahmeprogramme haben im Grunde aber nur eine verschwindend kleine Zahl von Leuten erlaubt, hierher zu kommen. Mhm. Außer den Ortskräften natürlich auch Menschenrechtsaktivisten, ob das um Frauenrechte gegen Journalisten und andere. Und da haben wir viel zu wenig aufgenommen. Ich selber gehe davon aus, dass mindestens 250.000 Afghanen und für die Taliban Feinde sind, in dem Sinne, dass sie für die Zivilgesellschaft gekämpft haben. Und da haben wir das Problem. Diese Leute gibt es dort und sie müssten gerettet werden. Und was machen wir? Wir lassen jetzt dieses letzte Aufnahmeprogramm vom Oktober 2022, lassen wir jetzt im Grunde völlig auslaufen. Und es gibt nach wie vor die Menschen, die Angst haben müssen, zum Teil um ihr Leben.
Gleichzeitig höre ich Stimmen aus der Union, die sagt, naja, man muss, Stichwort, weil Sie von den Kriterien gesprochen haben, Frau Fröhlich, die man vielleicht neu justieren muss, man muss auch sowas wie Sicherheitsbedenken ernst nehmen und wirklich auch nochmal gucken, kommen da möglicherweise auch islamistische Gefährder über dieses Programm nach Deutschland und deswegen fordern verschiedene Stimmen aus der Union, dass das Programm eingestellt gehört.
Also wie das Programm gestaltet wird und wie sicher es gemacht ist, ist ja eine völlig andere Frage. Als die Frage, ob Deutschland sich in der Verantwortung sieht für Menschen vor Ort oder eben jene, die schon hier in Deutschland sind, aber jahrelang die Deutschen gesichert und unterstützt haben in ihrer Mission vor Ort, ob sie diese Menschen unterstützen wollen und in welcher Form. Und ich halte das für die wichtige Frage. Die andere steht auf einem anderen Blatt meines Erachtens. Christoph Reuters ist ein Kriegsjournalist, ein Spiegel-Reporter, den ich dazu im Kopf hat. Der hat, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahre dieses Land bereist, kennt sich wirklich aus. Von dem habe ich einiges gelesen in der Zeit, also vor 3 Jahren. Und ich las von ihm den Satz, wir haben das Land, und damit meinte auch die Bevölkerung, mit auf einen Looping genommen. Es gab ein Hoch und es gab ein Hinab. Und dieses Bild hat sich bei mir irgendwie eingebrannt. Und ein Looping, ich weiß nicht, ist im politischen Sinne nichts Angenehmes. Und es hat sich halt einfach herausgestellt, dass es mehr braucht als Frieden für die Lenkung eines Landes, für die Zufriedenheit auch einer Bevölkerung. Und wenn ich das als Laie bescheiden kommentieren darf, und dazu bin ich heute eingeladen, dann erfüllt es mich mit Scham zu hören, dass wir uns aus haushalterischen Gründen über diese kleine Zahl von Menschen, es geht um ein paar hundert, soweit ich weiß, zurückziehen. Und ich würde mir da eine Erklärung erwarten.
Und so eine Erklärung erwarten auch unsere Hörerinnen und Hörer oder eben auch eine Aufarbeitung. Ich hatte ja auch im Chat nochmal gefragt, wie unsere Hörerinnen und Hörer hier im offenen Studio auf dieses Thema schauen. Und da schreibt eine Person, ja, ich vermisse eine Auswertung des Afghanistan-Einsatzes durch den Bundestag oder einen Untersuchungsausschuss. Und ich lese das eben auch ein bisschen so als Reaktion auf die Bundesregierung, die einfach nicht so viel dazu sagt, ne? Die das irgendwie auch so in der Schwebe lässt. Also Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zum Beispiel, die hat sich schon jetzt auch ganz aktuell nochmal zum Thema Afghanistan geäußert, hat aber eher sich dann so auf den Kampf gegen die Einschränkung von Frauenrechten kapriziert, was ja auch total wichtig ist. Ne? Die Hälfte der Bevölkerung darf da nicht mehr zur Schule gehen und nicht mehr arbeiten und so weiter. Aber sie nennt dann interessanterweise eben überhaupt nicht die Aufgaben der Bundesregierung, sondern sie sagt dann, als EU haben wir im letzten Jahr Schlüsselfiguren des Taliban-Regimes aufgrund geschlechterspezifischer Gewalt sanktioniert. Wir werden nicht nachlassen und gemeinsam mit internationalen Partnern setzen wir uns auch im UN-Menschenrechtsrat weiter dafür ein, Licht auf das Dunkel in Afghanistan zu werfen.
Ja, es ist natürlich nachvollziehbar, Deutschland in einer Kooperation oder in einer Partnerschaft hier mit anderen EU-Staaten und eben auch im Internationalen, also in der UN, zu sehen. Und als solche sind ja auch die Einsätze passiert. Da gab es ja keine alleinige Planung und Einsatz von Deutschland. Deswegen hat sie natürlich recht. Gleichzeitig klingt es vielleicht auch in den Ohren einiger wie eine aus der Verantwortung schleichen, weil durchaus ist Deutschland ein souveräner Staat, der mit Menschen vor Ort, mit Soldatinnen und Soldaten vor Ort beteiligt war. Und ich halte das von dem Hörer oder der Hörerin den Einwand, dem Wunsch nach rückblickenden, ich würde es mal leeren ziehen nennen, für sehr vertretbar. Ich weiß nicht immer, ob gleich der Untersuchungsausschuss das Richtige ist. Das hat für mich nämlich so ein Schuldgeschmäckle. Ich bin ja große Freundin der Idee, dass wir eine lernende Demokratie sind. Und ich wünsche mir mehr Formate des Lernens. Also hinsetzen, rückblicken und schauen, was ist eigentlich passiert? Was haben wir falsch gemacht? Was haben wir richtig gemacht? Was können wir mitnehmen für die Zukunft? Und auch das für Afghanistan, für einen 20-jährigen Einsatz, der sich als gescheitert für mich anfühlt, von dem, was ich mitbekomme und weiß, ist himmelschreiend, ja.
Ich möchte gerne noch zwei Zitate von Hörerinnen und Hörern rausgreifen, weil sie es gerade von der Demokratie hatten, ne? Von demokratischen Werten. Eine Person, die zuhört, schreibt, mich erinnert das an die Kapitulation der demokratischen Welt vor radikalen Barbaren. Und ich finde, da schwingt ja auch diese Idee mit, schon auch dieser Versuch, auch der legitime Versuch, irgendwie demokratische Werte irgendwo hinzubringen, Menschen das ja auf eine Art beizubringen, klingt gleich schon wieder so kolonial, ne? Aber zu sagen, hey, wir vertreten demokratische Werte und wir glauben, dass das schon auch eine gute Art ist, einen Staat zu gestalten. Also das war ja, so lese ich diesen Einsatz schon auch. Also klar, für Frieden und für Demokratie war dieser Einsatz irgendwie angetreten. Und da schreibt jetzt eben der Hörer, ja, radikale Barbaren haben übernommen.
Tja, also es gibt natürlich eine Lesart, der ich nicht so zugewandt bin und die sagt, die weißen, klugen, demokratischen Menschen kommen und bringen das Gute und die Verrückten vor Ort wollen es nicht sehen oder können es nicht adaptieren. Ich überspitze jetzt extra. Das ist eine Lesart, die wird der realen Situation nicht gerecht. Aber es gibt internationale Menschenrechte. Und die sind legitim zu verteidigen und die sind legitim zu sichern für vulnerable Gruppen, in diesem Fall auch Frauen, die angegriffen werden und die geschützt werden sollten. Und das ist die komplexe Gemengelage, die wir da versuchen zu verhandeln. Ich glaube, es gibt da keine eindeutige, richtige Interpretation dessen, aber ich finde es richtig, dass wir uns mit dieser Frage konfrontieren. Wer sind wir, was wollen wir und was ist Egalität? Also wo sind Menschen gleich und was bedeutet das, wenn in unserer Verantwortung, weil wir mit vor Ort in einem anderen Land sind, Ungerechtigkeit passiert.
Und eine letzte Hörerinnenmeldung aus dem Chat. Sie hatten es vorhin Looping genannt. Ne? Wir haben Afghanistan mit auf den Looping genommen, sowohl hoch als auch runter. Hier ist eine Wortmeldung, die findet nochmal eine andere Formulierung. Da schreibt Martin Müller, dieses Scheitern in Afghanistan ist auch ein Zeichen, dass wir, der Westen, keine wirkliche Strategie hatten. Den Punkt hatten wir ja auch schon. Für die Menschen vor Ort ist es eine Katastrophe. Für den Westen ist es ein geopolitisches Debakel. Mhm. Also ein Looping, der in ein geopolitisches Debakel mündet.
Das finde ich so treffend. Das berührt mich sehr, was der Hörer da schreibt. Das erinnert mich nämlich daran, als ich jetzt erfahren habe, das ist jetzt heute der dreijährige Jahrestag. Da habe ich zuerst gedacht, hups, schon 3 Jahre. Und dann dachte ich, Wahnsinn, dass ich so empfinde. Für mich ist es ein Hups, 3 Jahre. Für Menschen vor Ort ist es eine Katastrophe, wenn man das falsche Geschlecht hat oder die falschen politischen Ansichten hat in den Augen des Regimes. Und das zeigt diese Unterschiedlichkeit. Die ist auch ein Stück weit normal, weil ich bin nun mal hier geboren und lebe hier und nicht in Afghanistan. Aber ich finde es wichtig, das mit einem Abstand zu diesen Unterschied zu sehen und zu wertschätzen. Und das hat der Hörer, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht.
Paulina Fröhlich vom Progressiven Zentrum ist hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast. Und ich danke Ihnen und ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern, fürs Mitdenken. Paulina Fröhlich ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Progressiven Zentrums, einem Think Tank, der sich zum Beispiel mit Demokratiefragen beschäftigt. Sie ist heute mein Gast, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können auch dabei sein. Wir haben nämlich unser Studio digital geöffnet. Sie können uns im Kamera-Livestream über die Schulter gucken, können mitchatten und sich beteiligen. Und den Link zum Microsoft Teams-Kanal, den finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de/offenesstudio. Im Juli hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser ja das rechtsextreme Magazin Kompakt verboten. Rechtsgrundlage für dieses Verbot war das Vereinsrecht, wonach auch Unternehmen, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, vom Bundesinnenministerium verboten werden können. Und dagegen hat Kompakt geklagt, und zwar einerseits in einem Eilverfahren und in einem Hauptsacheverfahren. Und es ist jetzt wichtig zu sagen, das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt erstmal in dem Eilverfahren entschieden, die Entscheidung in der Hauptverhandlung, die steht noch aus. Und das Gericht sagt, das Magazin darf vorerst wieder erscheinen. Es ließen sich in den Veröffentlichungen zwar Anhaltspunkte, insbesondere für eine Verletzung der Menschenwürde, erkennen. Und in vielen Beiträgen lasse sich auch eine kämpferisch-aggressive Haltung gegenüber elementaren Verfassungsgrundsätzen rauslesen. Aber es gäbe Zweifel, so das Gericht, ob das so prägend sei, dass dieses Kompaktverbot verhältnismäßig sei. Also im Magazin, so ist dann die Begründung, gibt es mit Blick auf Meinungs- und Pressefreiheit eben in weiten Teilen auch Beiträge, die nicht zu beanstanden sind. Und immer wenn es bei uns juristisch wird, rufen wir unsere Expertin aus dem Hauptstadtstudio an, Gudula Geuter. Frau Geuter, ich habe ja jetzt schon angedeutet, das Magazin darf vorerst wieder erscheinen. Erklären Sie doch bitte noch mal kurz, inwiefern da das Vereinsrecht und das Recht auf Pressefreiheit und Meinungsfreiheit da reinspielen.
Na, man kann es vielleicht so erklären, das Vereinsrecht ist sozusagen der Mantel. Es ist als Vereinigung im Sinne dieses Gesetzes die GmbH verboten worden, die Trägerin des Magazins und des Online-Auftritts ist, wegen, wie das Innenministerium meinte, Verstoßes gegen die verfassungsmäßige Ordnung. Und man muss dazu sagen, nur über das Vereinsrecht ist der Bund auch überhaupt zuständig. Also das ist sozusagen der Mantel, und Presse- und Meinungsfreiheit spielen eine Rolle bei der Bewertung des Inhalts. Das Bundesverwaltungsgericht sagt, das ist wichtig für die Bewertung der verschiedenen Artikel in der Zeitschrift. Sie haben es eben gesagt, das Gericht hat gesagt, dass eben einiges, was dort erscheint, von der Presse- und Meinungsfreiheit gedeckt ist. Und die Frage ist nur, ob genug, oder andersrum gesagt, die Frage ist, ob das aggressiv kämpferische Vorgehen gegen die verfassungsmäßige Ordnung das Magazin prägt. Dass es Verstöße gegen die Menschenwürde gibt oder Menschenwürde, die mit der Menschenwürde nicht vereinbar sind, das sagt auch das Gericht. Der zweite Punkt, wo Meinungs- und Pressefreiheit wichtig sind, ist sozusagen in der Abwägung ganz am Schluss. Das Gericht sagt, wie es in der Hauptsache aufgeht, das ist offen. Das können wir noch nicht sagen. Und für die Zwischenzeit müssen wir abwägen, was ist schlimmer, wenn das Magazin zu Unrecht aus dem Verkehr gezogen ist oder wenn es zu Unrecht weiter erscheint. Und da spielt dann das Gewicht der Pressefreiheit eine große Rolle. Das ist dann im Ergebnis ausschlaggebend.
Ja, der Deutsche Journalistenverband, der sieht in dieser Entscheidung ja auch ein klares Bekenntnis des Gerichts zum Grundrecht der Pressefreiheit, Frau Fröhlich. Jetzt gibt's halt viele Äußerungen auch, unter anderem eben vom Journalistenverband, der das schon so sieht, dass jetzt feststeht, dadurch, dass das Kompaktverbot ein politischer Schnellschuss war von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. War es also ein Fehler aus Ihrer Sicht, dass Frau Faeser da zu schnell entschieden hat?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Für mich zeigt dieses gesamte Vorgehen, dass wir in einer lebhaften und einer selbstbewussten Demokratie leben, die den Kampf mit den Feinden im Inneren aufgenommen hat. Und das zeigt sich meines Erachtens durch mindestens dreierlei. Erstens durch eine Innenministerin, die das Thema innere Sicherheit ernst nimmt, die die belegte, statistisch belegte Erkenntnis, dass Rechtsextremismus die größte Bedrohung für uns im Land ist, ernst nimmt und eben auch ihr Versprechen hält, mit dem sie angetreten ist, nämlich diese Bedrohung für unsere Demokratie als Innenministerin ganz besonders ins Auge zu nehmen. Zweitens sehen wir aber auch die Stärke der Freiheitsrechte. Wir haben es ja gerade gehört, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, also konstituierende, sehr, sehr wichtige Rechte bei uns im Land, werden ernst genommen, geprüft und jetzt auch erstmal an erste Stelle gestellt, bevor es Eindeutigkeit gibt. Das ist eine Stärke der Demokratie und zu guter Letzt sehen wir die Funktionsfähigkeit der Gewaltenteilung. Wir sehen eine Exekutive und eine Judikative, die handelt. Wir sehen eine Legislative, die kritisiert und kommentiert. Also nein, ich fand es nicht vorschnell. Natürlich verstehe ich die Kritik und hätte mir auch gewünscht, dass das BMI besser vorbereitet ist, lückenloser darstellt, worum es geht und vielleicht auch, das ist ja auch eine Kritik, die jetzt laut wird und die ich plausibel finde, Schritte zuerst vernommen hätte, die leichtere Mittel sind, aber ich bin überhaupt nicht bereit, mich dieser Grundsatzkritik anzuschließen und unsere Innenministerin ins Zentrum des Problems zu stellen. Im Gegenteil, sie macht ihren Job meines Erachtens.
Hier hört jemand zu, der sieht es anders und sagt, Frau Innenministerin hat total versagt und der AfD einen Bärendienst erwiesen. Und es ist ja schon auch nicht von der Hand zu weisen, dass die AfD jetzt schon auch ganz schön gut sich als Opfer darstellen kann und sagen kann. Und eben auch der Chefredakteur des Magazins Kompakt, ne, Jürgen Elsässer. Frau Geuter, jetzt gab es heute eine Pressekonferenz von den Kompakt-Herausgebern. War das auch die erwartete Reaktion? War das diese Opferdarstellung, die da auch nochmal stattgefunden hat? Sie haben kurz da reingeschaut.
Ja, der hat natürlich triumphiert, aber in betont ruhiger Form, wenn auch mit sehr starken Worten. Er hat gesagt, gestern sei der wichtigste Tag für die Pressefreiheit seit der Spiegel-Affäre gewesen. Und er hat Folgendes betont.
Für uns als Magazin bringt dieser unerwartete Erfolg eine große Verantwortung und eine große Chance. Vor Faesers Attacke haben uns vielleicht 2 Millionen Deutsche gekannt. Jetzt dürften es 60 Millionen sein. Entsprechend steigt auch unsere publizistische Schlagkraft.
Und interessant war auch nochmal, dass er und sein Anwalt aufgezählt haben, was alles beschlagnahmt worden war im Juli, darunter auch die Abonnentenkartei, was jetzt bei der Auslieferung zu Problemen führe. Das Bundesinnenministerium hat jetzt noch eine Woche Zeit zu sichern, das heißt also zu kopieren, sei es Papier oder Datenträger, was da beschlagnahmt wurde.
Frau Fröhlich, was glauben Sie denn, wie geht diese Diskussion weiter? Also was ist da aus Ihrer Sicht jetzt etwas, was Nancy Faeser unternehmen könnte, um eben auch dieser Kritik, dass sie da zu schnell agiert hat, was entgegenzusetzen?
Nun, sie wird sicherlich bei weiteren Schritten, die sie plant, auf diesem Weg Verfassung, Staats- und Freiheitsfeinden einen Strich durch die Rechnung zu machen, besonnener vorgehen. Da bin ich mir sicher. Und das ist ja auch richtig so. Wie gesagt, ich teile ja die Kritik. Ich bin nur nicht bereit zu sagen, hier hätte sie der AfD oder dem Rechtsextremismus einen Bärendienst erwiesen. Ja, ich sehe, dass diese Menschen feiern. Aber sie feiern aus allen möglichen furchtbaren Anlässen. Und wenn wir hier gerade den O-Ton hören, jetzt würden so und so viele Millionen Deutsche das Magazin kennen. Ich sage, das ist gut so. Denn jetzt liegt das Magazin nicht mehr unschuldig zwischen Wendy und Landlust am Bahnhofskiosk und kann mal dazu gegriffen werden, weil sieht ja ganz hochglanz und interessant aus. Jetzt wissen die allermeisten Menschen, dass es sich um ein Blatt handelt, das geprüft wird aufgrund seiner hetzerischen und rechtsextremen Inhalte. Deswegen, wie geht's weiter? Nun, was wir erleben, ist einfach Zeugnis unserer Zeit. Wir haben wirklich massiv unterschiedliche Vorstellungen davon, wo dieses Land hingehen soll in Teilen der Bevölkerung. Und diese Auseinandersetzung findet juristisch und politisch statt. Das ist Normalität. Und ich habe klar, auf welcher Seite ich da stehe.
Frau Geuter, Nancy Faeser hat sich geäußert. Sie haben sie heute begleitet, eigentlich bei einem anderen Termin. Was hat sie denn gesagt?
Sie hat sich sehr entschlossen gegeben.
Wir werden unsere Rechtsauffassung im Hauptsacheverfahren weiter genauso klar umfassend vertreten. Und wir werden auch weiterhin Verfassungsfeinden sehr entschieden entgegentreten, nämlich denjenigen, die aggressiv gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie agieren.
Sie hat sich nochmal verteidigt. Sie hat gesagt, man hätte ja jetzt mehr Material für die Hauptsache, nämlich das Beschlagnahmte auch. Und sie hat auch das betont, was Sie, Frau Fröhlich, sagen, nämlich den Wert der Gewaltenteilung, wie wichtig es sei, dass Entscheidungen der Exekutive im Rechtsstaat überprüft werden.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Gudula Geuter, und vielen Dank, Paulina Fröhlich. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hier sind einige Meldungen im Chat, die können wir gleich während der Musik nochmal aufgreifen. Paulina Fröhlich ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Progressiven Zentrums. Das ist ein Think Tank, der sich mit Demokratiefragen unter anderem befasst. Und sie leitet da den Bereich für resiliente Demokratie. So heißt es, glaube ich, ne? Mhm. Ja, richtig. Über Demokratie haben wir gerade schon viel gesprochen. Wir machen jetzt einen Switch zu den Themen, zu einem anderen Thema des Tages. Nate Byrne. Dieser Name, der hat mir bis gestern nichts gesagt. Der ist Wettermoderator beim australischen Fernsehsender ABC. Und als er letztens das Wetter moderiert hat, ist das hier passiert.
We've got big falls right through that part of the country. And we're going to see lots more rain in the days ahead. I'm actually going to need to stop for a second. Some of you may know that I occasionally get affected by some panic attacks. And actually, that's happening right now. Lisa, maybe I could hand back to you.
Also, er war mitten in der Moderation, wirkt eigentlich erstmal ganz normal. Auch wenn man das Video sieht, steht da souverän vor seiner Wetterkarte. Aber plötzlich stockt er und sagt, dass manche ja schon wüssten, dass er manchmal an Panikattacken leidet, dass das jetzt gerade im Moment auch passiert und dass er deshalb gern an seine Kollegin Lisa übergeben würde. Die übernimmt dann auch, das Programm geht weiter und dieses Video ist total viral gegangen. Also das ganze Internet spricht darüber gefühlt. Und es wird überwiegend positiv aufgenommen, weil der Moderator da so souverän und offen mit seiner mentalen Gesundheit umgeht. Man kann ja aber auch sagen, Paulina Fröhlich, das ist Privatsache weitestgehend, gehört nicht ins Fernsehen. Wie sehen Sie das?
Für mich ist das Video von Nate Byrne und die Diskussion darum ein Zeugnis eines wahren kulturellen Wandels, der stattfindet. Und ich heiße den für gut. Ich nehme diese Situation wahr als einen transparenten und professionellen Umgang mit einer gesundheitlichen Realität. Was soll der Mensch denn machen, wenn eine Panikattacke kommt? Es gibt ja keine andere Möglichkeit eigentlich, als zu unterbrechen. Denn alles andere würde vermutlich zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir verunmöglichen Menschen mit diesem gesundheitlichen Bild, diese Jobs zu übernehmen, oder aber wir finden einen professionellen, transparenten Umgang damit, wie die es hier vorgemacht haben. Und ich finde es wirklich beeindruckend und ich finde es gut und deswegen bin ich ganz dankbar. Was ich besonders gut finde und vielleicht noch hinzufügen darf, Frau Münkel, ist, dass der Sender eine eigene Seite zur Erklärung aufgemacht hat und ich glaube sogar Hinweise gibt für Menschen, denen es ähnlich geht, wie man Hilfe bekommen kann. Das finde ich ganz beeindruckend, weil damit übernimmt es ja auch sogar noch mehr Verantwortung, aufzuklären und Hilfeleistung zu geben.
Das fand ich auch bemerkenswert. In dieser Situation hat tatsächlich die Moderatorin auch direkt auf diese Seite hingewiesen, weil Nate Byrne nämlich vor ein paar Jahren, als er das schon mal eben erlebt hat, dann einen Artikel darüber geschrieben hat und sie dann wirklich in der Live-Situation auch sagen konnte, wir stellen diesen Artikel auch nochmal vorne auf die Seite, da können Sie sich den anschauen. Ich habe jetzt hier gerade, während Sie Ihre Ausführungen getätigt haben, mal geguckt, was so unsere Hörerinnen und Hörer dazu schreiben. Da ist eigentlich auch im Chat, ist da die Meinung, ja, er darf es sagen, wir sind doch alle Menschen. Solche Gründe sollten unbedingt benannt werden und wenn es live passiert, sollte es nicht ausgeblendet werden. Und ein Hörer schreibt eben auch, er fände es gut, wenn wir offener über psychische Probleme reden können, ohne uns dafür schämen zu müssen. Da würde ich auch sagen, mache ich auch einen Haken dran. Ich sehe aber ein Problem, gerade bei der jüngeren Generation. dass eben bei so einem sehr sensiblen Umgang und einem sehr, sehr großen Thematisieren von mentaler Gesundheit auch so eine Art übersensibles Draufschauen und Fokussieren nur darauf stattfinden kann. Also es gibt eine repräsentative Studie, den AXA Health Report vom März 2024, der zeigt, dass jüngere Menschen sich verstärkt als krank empfinden, sogar auch spezifische Krankheitsbilder nennen, die sie sich dann ergoogeln oder die sie in den sozialen Medien sehen, dass das aber nicht dazu führt, dass sie sich mehr professionelle Hilfe von Therapeutinnen und Therapeuten suchen, sondern dass sie dann eher dazu tendieren, sich so selber mit so einer Alltagstherapiesprache irgendwie zu versuchen, mit diesen Problemen klarzukommen. Also kann ja auch so ein Fokus, so eine sehr mediale Präsenz dieses Themas eben eher das Gegenteil bewirken. Nämlich, dass man denkt, ach, ich weiß ja, was ich habe, ich weiß auch, was ich machen muss, fertig.
Mm. Es gibt ein Phänomen, das wahrscheinlich so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, und das ist der Vorwurf der Verweichlichung an die Jugend. Ich glaube, das gab es in jeder Generation. Das kann man vielleicht auch heute anders nennen und sagen, Hypersensibilisierung oder so. Aber eigentlich trifft es dasselbe Narrativ, nämlich die sind doch viel zu anfällig, wir waren robuster und härter im Nehmen. Und ich halte diesen Vorwurf für unhilfreich, ich halte ihn auch ein Stück weit für autoritär. Und ich glaube, wir sollten uns alle daran erinnern, als wir 13 oder ich weiß nicht was waren und uns vulnerabel gefühlt haben, aus für uns überzeugenden Gründen, und wir dann Härte erfahren haben. Ich verstehe die Problematik, wenn eine Sensibilisierung einen weiteren Effekt mit sich zieht, und zwar eine Singularisierung, eine Individualisierung, die wiederum bedeutet, ich kümmere mich nur um mich, mir sind andere, mir ist die Gesellschaft egal, es kommt ein gewisser Egoismus rein, der auch dieses gesellschaftspolitische Verständnis von wir sind eine Gesellschaft und sowas, wie gehe ich mit anderen um, verunmöglicht. Das Problem sehe ich, das wird auch erforscht, das ist auch in Teilen messbar. Ob es aber zusammenhängt mit einem Ergoogeln von Krankheiten, das wage ich zu bezweifeln, und am liebsten würde ich in Respekt für die durchaus auch krisenreiche und herausfordernde Situation und Weltlage für junge Menschen das lieber trennen wollen und sagen, wir haben gesundheitliche Probleme, psychische Probleme, die bei Jugendlichen vorliegen. Ich bin stolz auf sie, dass sie sie benennen können, und ich hoffe, dass sie sich mehr Hilfe holen. Sie haben das gerade genannt, dass das selten stattfindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht stattfindet, weil sie keine Hilfe wollen, sondern weil es vielleicht andere Gründe gibt, wie Sorge, das auszusprechen. Deswegen sind Vorbilder wie Nate Byrne vielleicht auch gut, um zu sehen, ich bin nicht allein damit.
Ich beobachte trotzdem auch im Alltag was ich gerade schon als Therapiesprache bezeichnet habe. Also da wird ganz viel so vom inneren Kind gesprochen, dass man irgendwie in sich entdecken soll. Von narzisstischen Zügen ist ganz, ganz schnell die Rede, wenn man irgendwie, was ich, mit einer Führungskraft nicht klarkommt oder so. Oder etwas ist sehr schnell toxisch. Mhm. Und ich sehe gerade, und das zeigt ja auch, also einerseits kann man sagen, es ist total gut, dass auch solche Begriffe zur mentalen Gesundheit mehr in die Sprache rein. Sie kann aber auf der anderen Seite, sehe ich da schon die große Gefahr, dass das halt zu so einer Banalisierung des Themas wird, ne? Weil man ist dann ganz schnell dabei zu sagen, ah, Narzissmus, Haken dran. Also so ein bisschen dieser ähnliche Effekt, dass zwar die Beschäftigung und das Beschäftigen mehr mit diesen psychologischen Themen dann aber dazu führt, dass man auch dann in dieser Selbstbespiegelung verharrt.
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, meine Instagram-Timeline spielt mir auch solche Beiträge immer wieder rein, wobei ich mich mal fragen müsste, warum, denn ich fühle mich von sowas wirklich nicht angesprochen. Ich beobachte es aber auch.
Der Algorithmus weiß mehr.
Oh je. Okay, das ist die eigene Spiegelung. Also ich verstehe ihren Hinweis und ihre Kritik. Und das gibt mir auch zu denken auf. Und gleichzeitig, wie gesagt, das, was junge Menschen und Jugendliche bewegt, welche Sprache sie benutzen und auf welche kulturellen, gesundheitlichen, psychologischen, wie auch immer, Phänomene sie hinweisen, das war schon immer irgendwie, naja, hat eine eigene Dynamik. Loose Cannon wäre zu viel gesagt, aber das hat eine eigene Dynamik und das hat Effekte, Vor- und Nachteile, aber es begegnet vor allem meistens Kritik von Älteren. Und ich würde an dieser Stelle einfach versuchen, das wohlwollendere Auge blicken zu lassen und zu sagen, ja, an der einen oder anderen Stelle kann ich vielleicht mit einer Sprache oder einer Psychologisierung und Selbstdiagnostizierung wenig anfangen. Aber ich glaube noch nicht, dass wir von einem Generationsphänomen unbedingt sprechen können.
Ich habe ja zu der Nordseeinsel Borkum eine ganz persönliche Bindung. Ich bin da in meiner Kindheit, bis ich 14 war, jeden Sommer zum Urlaub hingefahren, durch Wind und Wetter und Wellen gewartet. Und ich habe viele Diskussionen mitbekommen, als da zum Beispiel immer mehr Offshore-Windparks vor der Küste gebaut wurden. Das verschandele den schönen Meeresblick, hat man da immer wieder gehört von denen, die da Urlaub machen. Und jetzt gibt es Diskussionen auch im weitesten Sinne wegen einer Energiefrage. Allerdings nicht wegen der Offshore-Windparks, sondern vor Vor Borkum hat das Land Niedersachsen Gasbohrungen genehmigt. Schon vor einer Weile. Und Umweltverbände protestieren sehr laut. Heute hat zum Beispiel Fridays for Future da eine Pressekonferenz zugegeben. Paulina Fröhlich ist mein Gast. Sie ist die stellvertretende Geschäftsführerin des Progressiven Zentrums, eines Thinktanks, der sich viel mit Demokratiefragen befasst. Brauchen wir dieses Gas oder brauchen wir den Klimaschutz?
In der zugespitzten Form sage ich, wir brauchen den Klimaschutz, denn Energie gibt es viel auf der Welt und kann man sie unterschiedlich gewinnen. Ich verstehe die Argumentation wie folgt. Wir verbrauchen im Moment nun mal noch Erdgas und in der Übergangsphase zur kompletten Nutzung von Erneuerbaren ist es günstiger und auch klimafreundlicher, heimisches Gas zu nutzen, als es zu importieren. Das klingt erstmal plausibel, wären da nicht drei Gründe, die mir sofort einfallen, die das Ganze für mich in ein kritischeres Licht rücken. Die will ich mal kurz nennen. Erstens ist es, dass es diesen Nationalpark Wattenmeer gibt. Sie kennt es dann besser als ich, denn Sie waren da und haben ihn gesehen und wahrscheinlich auch durchwandert. Das ist ein Naturschutzgebiet, ein sehr sensibles Ökosystem und das wird natürlich angegriffen, wenn da Bohrungen passieren. Und da müssen wir uns fragen, wollen wir das? Und das ist nachhaltig, dieser Schaden wird dann da sein. Zweitens bedeutet so eine Nutzung von eigenen Gasvorkommen natürlich weniger Druck beim Ausbau der Erneuerbaren. Das ist ja klar. Und drittens ist es für mich schon ein verstörendes Signal an die Bevölkerung und somit auch an mich, eine komplett neue Quelle in unberührtem Gebiet mit Erdgas jetzt anzuzapfen, das ja zu Berichten nach zur Folge nicht besonders groß ist. Also ich habe die Argumentation verstanden und trotzdem fallen mir sofort Dinge ein, wo ich sage, nee.
Jetzt hier mal in den Chat geschaut. Wir haben ja heute unser Studio geöffnet und Sie können mitdiskutieren. Kurze Side-Note, deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Da finden Sie den Teilnahme-Teams-Link. Und hier ist tatsächlich ja nur ein bisschen gespalten. Also ein Hörer oder Hörerin schreibt so ein bisschen zynisch, naja, so ein kleines Gasprojekt brauchen wir nicht. Wir nehmen teures LNG aus Amerika. Also das hatten Sie ja auch kurz schon erwähnt. Aber ein Hörer schreibt auch, Martin Müller, für mich klingen solche Vorhaben wie vor Borkum nach Investitionen in die Vergangenheit. Aber technisch kann ich es nur als Mediennutzer einschätzen. Das ist ja, Stichwort Vergangenheit, tatsächlich jetzt auch ein Thema, was die Ampel wirklich auch in, zumindest die Grünen in der Ampel, auf jeden Fall in so eine komische Spagathaltung kommt. Ne? Wir haben jetzt ganz aktuell, Robert Habeck hat jetzt heute gesagt, ich möchte Kanzlerkandidat der Grünen werden. Wenn da jetzt wirklich losgebohrt wird, dann ist das schon, kann man das schon lesen als Gesichtsverlust für eine Regierung, eine Bundesregierung, die für Klimaschutz angetreten ist. Und ja, auch für Habeck muss er dann erstmal verkaufen.
Ja, ich habe es eben verstörend genannt. Es würde mich verstören und deswegen würde ich auch, wenn das so kommt, erwarten, dass Robert Habeck sich und dieses Unternehmen erklärt. Das Gute ist, es gibt keinen anderen Politiker, der mir einfällt, der dazu in der Lage ist, transparent und direkt und ehrlich zu erklären, was ihn für mich auch zu einem so guten Politiker macht. Aber ja, Erklärungsnot, würde ich sagen, der Druck ist dann sehr hoch. Man fragt sich wirklich, wenn ihr nicht, wer dann?
Paulina Fröhlich hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken. Und ich danke natürlich auch Ihnen, liebes Publikum, fürs Mitschauen, fürs Mitchatten, fürs Mitdiskutieren hier heute. Und ich hatte es schon erwähnt, wir haben gleich noch die digitale Redaktionskonferenz. Bleiben Sie also gern drin im Teams-Kanal. Sie können sich da auch noch zuschalten, wenn Sie vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben und Lust haben, uns per Video und Audio und mit Ihren Gedanken noch zu bereichern. Sie finden den Teams-Link zur Sitzung unter deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Bis dahin.